Radio SRF.
Uhr Radio SRF, Echo der Zeit.
Für das Leid, das Ihnen angetan wurde, bitte ich Sie im Namen der Landesregierung aufrichtig und von ganzem Herzen um Entschuldigung.
Sagt Bundesrätin Sommaruger zu ehemaligen Verdingkindern und anderen Opfern fürsorglicher Zwangsmaßnahmen. Reicht nicht, findet diese Betroffene.
Es muss ein Härtefallfonds eingerichtet werden, als korrektive, unterstützende Maßnahme.
Wir haben die Töne vom Gedenkanlass und das Gespräch mit dem Spezialisten. Dann, wir können darüber reden, sagt der US-amerikanische Senat zu einem schärferen Waffengesetz. Ein Fortschrittchen. Und einen Riesenfortschritt, den prognostiziert Jeremy Rifkin.
So you can send your green electricity across an energy internet from Ireland all the way to the border of Russia. Just like you create information, store it in digital, share it online.
Bald werden wir ein Internet haben, das Energie so transportiert wie das heutige Netz Daten. Das Gespräch mit einem der einflussreichsten amerikanischen Soziologen. Echo der Zeit am Mikrofon, Roman Fillinger. Während Jahrzehnten wurden Kinder verdingt, Menschen administrativ versorgt, zwangssterilisiert oder zwangskastriert. Alles unter dem Titel fürsorgerische Zwangsmaßnahme. Heute Nachmittag hat sich Bundesrätin Sommaruger bei Ihnen für das erlittene Unrecht entschuldigt. Vom Gedenkanlass im Casino Bern, Raphael Vonmatt.
Draußen juzt fröhlich eine Jodlerin. Doch drinnen, im großen Saal des Kulturcasinos, ist die Musik traurig. Es liegt eine Schwere in der Luft. Es ist kein fröhlicher Anlass. Zu groß ist das Unrecht, das Zehntausenden von Menschen geschehen ist. Den Betroffenen fällt es auch heute, Jahrzehnte später, sehr schwer darüber zu sprechen, was sie erlebt haben. Umso wichtiger für die Betroffenen, dass nun endlich die Stunde gekommen ist, in der die staatlichen Institutionen Verantwortung übernehmen für diese dunkle Vergangenheit. Und worauf alle besonders gewartet haben, ist die Entschuldigung des Bundesrates. Und sie kommt, die Entschuldigung. Aber sie allein sei nicht genug, sagt Simonetta Sommaruga.
Denn kein Wort, und möge es noch so gut gewählt sein, kann ungeschehen machen, was geschehen ist.
Großen Anteil am Leid vieler Betroffener hatte der Bauernstand. Viele Verdingkinder erlebten auf Bauernhöfen schlimme Zeiten. Zur Geschichte stehen will nun der Schweizerische Bauernverband, wie Präsident Markus Ritter sagt. Doch während seiner Rede gibt es empörte Zwischenrufe.
Ich bin mir sicher, dass in vielen Bauernfamilien die Verdingkinder korrekt behandelt wurden oder mindestens so korrekt, wie man zu dieser Zeit Kinder, auch die eigenen, generell behandelte.
Noch viele Wunden sind nicht verheilt. Und offene Wunden haben auch jene Betroffenen, die gegen ihren Willen in Heime gesteckt und dort manchmal sexuell missbraucht wurden. Für diese Taten wollten die Kirchen nun gerade stehen, sagt Bischof Markus Büchel.
So möchte ich im Namen der drei Landeskirchen in der Schweiz die Betroffenen um Vergebung bitten für das begangene Unrecht. Auch wenn ich weiß, dass sie es nichts ungeschehen machen kann.
Erlittenes Unheil ist heute nicht ungeschehen gemacht worden. Der Anlass hat die offenen Wunden nicht heilen können. Aber er ist ein wichtiger Schritt zur umfassenden Aufarbeitung der Missbrauchsgeschichte.
Wie die Entschuldigungen bei den Opfern der fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen angekommen sind und welche historische Bedeutung sie haben, Sie hören es hier im Echo der Zeit nach den weiteren Nachrichten des Tages mit Christian Lüscher.
Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz ist im ersten Quartal des laufenden Jahres um 10% zurückgegangen. Das Bundesamt für Migration registrierte von Anfang Januar bis Ende März knapp 5.800 Gesuche, gut 600 weniger als im letzten Quartal 2012. Dies sei einerseits darauf zurückzuführen, dass weniger Afrikaner nach Südeuropa eingereist seien. Andererseits zeigten die neuen Maßnahmen des Bundesamtes Wirkung. So erhalten etwa Asylsuchende aus Ländern, die für die Schweiz kein Visum benötigen, den erstinstanzlichen Entscheid innerhalb von 48 Stunden im Empfangszentrum. Eine Einheitskrankenkasse würde die Kosten senken und die Versorgung verbessern. Davon ist die SP nach einer entsprechenden Studie überzeugt. Die Prämien würden zwar nicht über Nacht sinken, längerfristig könnten aber Milliarden gespart werden, gab die Partei vor den Medien bekannt. Allerdings gingen mit einer Einheitskasse auch Jobs verloren. Die SP rechnet mit einem Abbau von 2000 Stellen. Schiffe auf Schweizer Seen sollen künftig nicht nur mit Diesel angetrieben werden dürfen, sondern auch mit Erdgas, Wasserstoff oder Holzpellets. Diesen Vorschlag hat das Bundesamt für Verkehr interessierten Kreisen zur Diskussion gegeben. Damit will der Bund den CO2-Ausstoß von Schiffen auf Schweizer Seen und Flüssen senken. Heute sind diese alternativen Brennstoffe aus Sicherheitsgründen untersagt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat eine Beschwerde des Walliser Landwirts Bernard Rappa zurückgewiesen. Er wurde wegen illegalen Handels mit Cannabis zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Rappa war aus Protest mehrmals in einen Hungerstreik getreten und deshalb auch vorübergehend in ein Spital eingewiesen worden. Der Gerichtshof für Menschenrechte stellt fest, die Schweizer Behörden hätten das notwendig unternommen, um das Leben von Rappa zu schützen. Er habe in Haftbedingungen leben können, die seinem Gesundheitszustand entsprochen hätten. Nestle-Verwaltungsratspräsident Peter Brabeck mahnt die Schweiz, der Lebensmittelkonzern müsse sich im Land willkommen fühlen können. Es werde immer mehr reguliert, was das Umfeld für Firmen, die an der Börse auftreten, immer schwieriger mache. Brabeck sagte an der Generalversammlung von Nestle in Lausanne weiter, es brauche einen neuen Schulterschluss zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, um den beispiellosen wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz zu erhalten. Zypern benötigt gemäß Angaben der Regierung jetzt 23 Milliarden Euro, um das Land vor dem Bankrott zu bewahren. Zuvor war man von einem Gesamtbetrag von 17,5 Milliarden Euro ausgegangen. Ein Regierungssprecher machte die frühere Regierung für diese unterschiedliche Einschätzung verantwortlich. Bis jetzt war man davon ausgegangen, dass die internationalen Geldgeber 10 Milliarden Euro für das Land aufbringen werden, der Rest soll von Zypern selbst finanziert werden. Der Oberrabbiner Frankreichs hat nach Plagiatsvorwürfen sein Amt niedergelegt. Der Zentralrat der Juden in Frankreich teilte mit, Oberrabbiner Gilles Bernheim habe um seine Beurlaubung gebeten. In einer Erklärung sagte Bernheim, er könne sein Amt nicht mehr mit der notwendigen Gelassenheit und Ruhe ausüben. Dem Oberrabbiner war vorgeworfen worden, er habe in mehreren Publikationen fremde Texte verwendet, ohne darauf hinzuweisen. In Syrien sind laut Angaben von Oppositionskreisen bei einem Einsatz der Regierungstruppen gegen zwei Dörfer mindestens 45 Menschen getötet worden. Das meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London. Unter den Opfern seien Frauen und Kinder. Der Angriff auf die Dörfer sei in der südlichen Provinz Daraa erfolgt. Einwohner hätten berichtet, Angehörige der Sicherheitskräfte hätten die Menschen erschossen. Von syrischer Regierungsseite gab es zu den Berichten keine Stellungnahme. Von unabhängiger Seite können derartige Meldungen in der Regel nicht überprüft werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7815 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.863 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.22.00 gehandelt, der Dollar zu 92,95 Rappen. Das Wetter, in der Nacht zum Teil intensiver Regen, morgen Freitag windiges Aprilwetter, Wechsel aus Sonne, Wolken und einigen Schauern bei 14 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Ein düsteres Kapitel mit der Überschrift «Fürsorgerische Zwangsmaßnahmen», die Reaktion ehemaliger Verdingkinder auf die bundesrätliche Entschuldigung und die Meinung des Experten dazu. Ein neues Kapitel mit der Überschrift «Strenger», das könnte der US-amerikanische Senat schreiben, die Chancen eines neuen Waffengesetzes. Kein neues Kapitel, sondern ein neues Buch braucht Neuenburg.
Il faut même refermer le livre. Moi je pense que il y a pas grand chose de bon à conserver.
Von der jetzigen Regierung bleibt nicht viel Gutes, sagt der Politbeobachter. Weiter. Der NATO-Chef Anders Fogh Rasmussen und seine Mühen mit den asiatischen Wünschen. Der Soziologe Jeremy Rifkin und seine Pläne zur Weltrettung. Und der französische Präsident und sein Kamel. Die Geschichte eines Missverständnisses. Echo der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter srf.ch. Wir dürfen nicht länger wegschauen, sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu ehemaligen Verdingkindern und anderen Opfern sogenannter fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen. Sie sagte auch, der Bundesrat entschuldige sich und der heutige Gedenkanlass sei erst der Anfang in der Aufarbeitung dieser traurigen Geschichte. Wie reagieren Betroffene auf die Worte der Bundesrätin? Elmar Plotzer hat zugehört.
Man muss den Betroffenen endlich zuhören. Das ist ein wichtiges Anliegen. Und so kamen an der Gedenkveranstaltung heute Nachmittag auch die Opfer zu Wort. Zum Beispiel Ursula Biondi, die als 17-Jährige ins Gefängnis Hindelbank kam. Die Emotionen sind immer noch stark, wenn sie an das damals erlittene Unrecht denkt. Denn die Behörden hatten sie bestraft, weil sie unehelich schwanger war.
Zu guter Letzt erwartete ich ein Baby von meiner großen Liebe, ohne verheiratet zu sein. Also wollte mich der Staat nacherziehen.
Im Saal war es heute ganz still, als sie von ihren schlimmen Erlebnissen erzählte. Auch die Behörden und Kirchenvertreter hörten aufmerksam zu. Ursula Biondi erinnerte daran, dass es viele Menschen gab, die das gleiche Schicksal erfahren hatten. Und sie litten jahrelang unter den fürsorgerlichen Zwangsmaßnahmen.
Das Schlimmste, das man uns angetan hat, ist, dass man versuchte, unseren Willen zu brechen. Viele von uns sind daran wirklich zerbrochen.
Nicht wenige hätten Selbstmord begangen, weil sie das erlittene Unrecht nicht verarbeiten konnten. Der Gedenkanlass war ein Anlass mit viel Trauer, aber es war auch ein Anlass mit ein wenig Hoffnung. Die Entschuldigung von Bundesrätin Simonetta Sommaruga bedeute ihm viel, sagte Sergio De Vecchi, der unehelich geboren wurde und deshalb von seinen Eltern getrennt in verschiedene Heime gesteckt wurde.
Frau Bundesrätin hat das lang ersehnte Wort der Bitte um Entschuldigung eben ausgesprochen. Das gibt dem heutigen Anlass eine zusätzliche Dimension. Für die vielen tausend betroffenen Frauen und Männer, die noch leben, ist es persönlich bedeutungsvoll, diese Bitte um Entschuldigung zu hören.
Er sehe endlich die Bereitschaft, sich mit einem dunklen Kapitel der Schweizer Geschichte zu befassen, sagte Sergio De Vecchi.
Es bewegt mich tief, dass heute unsere Geschichte öffentlich wird, dass sie Raum und Sprache bekommt.
Denn zu wissen, welches Unrecht die Verdingkinder, die Zwangssterilisierten und administrativ Versorgten erlitten hätten, das sei für die ganze Gesellschaft wichtig. Es gäbe keine Zukunft ohne Vergangenheit, betonte Sergio De Vecchi. Der heutige Anlass scheint ein positiver Anfang zu sein. Allerdings heißt das nicht, dass damit alle Konflikte mit den Behörden verschwunden sind. Denn viele der früheren Opfer verlangen, dass der Staat auch finanzielle Wiedergutmachung leistet für das Unrecht, das geschah. Die Schweizer Behörden müssen jetzt für einen ernsthaften Dialog bereit sein. Mit dem heutigen Gedenkanlass ist dieser Prozess keineswegs abgeschlossen.
Elmar Plotzer. Seit Jahren mit der Geschichte von Verdingkindern und anderen, die unter sogenannten fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen gelitten haben, beschäftigt sich der Historiker Marco Leuenberger. Auch er war heute Nachmittag am Gedenkanlass im Casino Bern und von dort ist er mir jetzt auch zugeschaltet. Marco Leuenberger, für wie groß halten Sie die Bedeutung dieser bundesrätlichen Entschuldigung von heute Nachmittag?
Also ich denke, man sieht das ja auch am Aufmarsch der betroffenen Personen heute. Es sind sehr viele Leute gekommen, dass es für viele Leute sehr wichtig ist, dass hier diese Entschuldigung von der Landesregierung ausgesprochen worden ist.
Die Schweiz ist ja nicht das erste Land, das sich an die Aufarbeitung von solchen Misshandlungen durch den Staat macht. Wie steht die heutige Entschuldigung denn im internationalen Vergleich da?
Es gibt mehrere Länder, die bereits solche Entschuldigungen und finanzielle Entschädigungen geleistet haben. Irland zum Beispiel, Schweden, Australien, Kanada, Deutschland, Österreich. Die Schweiz ist hier etwas im Nachzug noch. Was heute neu war gegenüber allen anderen Ländern, ist, dass nicht nur Kinder, die in Institutionen aufgewachsen sind, eine Entschuldigung erhalten haben, sondern alle Personen, also insbesondere auch Kinder, die in Pflegefamilien aufgewachsen sind.
Sie haben die finanziellen Fragen angesprochen. Hier wurde Bundesrätin Simonetta Sommaruga heute nicht konkret. Das muss viele enttäuschen.
Das ist natürlich ein schwieriges Thema in der Schweiz sowieso, was die Finanzen anbetrifft. Aber sie hat ja auch ganz klar gesagt, dass jetzt ein runder Tisch eingerichtet wird. Es ist ein Delegierter bezeichnet worden. Und das ist etwas, was dort weiter diskutiert werden soll.
Nun hat sich heute nicht nur die Bundesrätin entschuldigt, sondern auch der Präsident des Bauernverbands und der Bischof, der Präsident der Bischofskonferenz. Wie wichtig waren diese Entschuldigungen?
Ich finde das mutig, dass diese Vertreter heute erschienen sind, aber natürlich auch wichtig, weil der Bauernverband als solches und auch die katholische und die reformierte Kirche als solches, die haben nicht direkt in diesen Fremdplatzierungen und fürsorglichen Zwangsmaßnahmen mitgewirkt. Das waren Angehörige dieser Verbände, es waren Angehörige dieser Kirchen, aber trotzdem genau gleich wie die Vertreter in der Bundesregierung, der Landesregierung, ist es natürlich wichtig, dass hier ein Vertreter der Landwirtschaft, ein Vertreter der Kirche anwesend war.
Markus Ritter, der Präsident des Bauernverbands, hat für seine Feststellung, es hätte auch Verdingkinder gegeben, denen es gut gegangen sei, Protest geerntet, zu Recht?
Wir sprechen meistens ja jetzt von diesen Kindern, die es nicht gut gehabt haben. Ich denke, im Moment geht es ja auch darum, dass man sich vor allem bei ihnen entschuldigt. Eigentlich müsste das ja ganz normal sein, dass diese Kinder wie eigene Kinder aufgenommen worden sind. Das hätte eigentlich überall so sein sollen. Wir wissen aus anderen Anlässen im Ausland, dass auch dort gewisse Repräsentanten mit Buhrufen quittiert worden sind.
Marco Leuenberger, es ging heute ja um alle, die zwischen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und den 1980er Jahren unter fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen gelitten haben. In der Öffentlichkeit hat aber vor allem das Schicksal der Verdingkinder für Aufsehen gesorgt, nicht zuletzt wegen des Films Der Verdingbub. Ist denn das auch die größte Gruppe, die unter diesen Maßnahmen gelitten hat?
In der Schweiz auf jeden Fall und ich denke auch in anderen Ländern war das so. Es ist halt eben das Spezielle daran, dass sehr viele Personen in der Schweiz davon betroffen waren. Also es gab Hunderttausende von Personen, die so aufgewachsen sind. Und das ist ja das, was eigentlich betroffen macht, dass so lange über dieses Thema eigentlich geschwiegen und dieses Thema auch verschwiegen worden ist. Wenn man jetzt heute diese Zeitzeugen hört, die erzählt haben, was sie erlebt haben, das ist zum Teil fast unerträglich, auch nur rein, wenn man das zuhören muss.
Es gab aber auch Zwangsmaßnahmen gegen Erwachsene. Gegen wen richteten sich die?
Davon waren zum Teil wieder dieselben Personengruppen betroffen. Also viele von ihnen waren auch schon in ihrer Kindheit fremdplatziert, sei es in Familien oder in Heimen. Kinder, die aus bedürftigen Familien, aus unvollständigen Familien stammten, sehr oft waren das Personen dann auch wieder aus denselben Kreisen, die von diesen Maßnahmen betroffen waren. Zum Teil eben auch gerade mit der Begründung, weil eben auch schon die Mutter vielleicht unehelich geboren hat oder die Mutter bereits fremdplatziert war, hat man das Gefühl gehabt, man müsse hier jetzt wirklich mal geeignete Maßnahmen treffen, damit das nicht noch in einer nächsten Generation passiert.
Und wann hat sich das eigentlich geändert, dass diese Form der Zwangsmaßnahmen nicht mehr als selbstverständlich galt, wie sie es eben lange tat, sondern als grausam angesehen wurde?
Das war eigentlich lange Zeit kein Beschluss als solcher, sondern das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich durch mehrere Faktoren ergeben. Das war mal der wirtschaftliche Aufschwung, da war die Geburtenregelung, waren Sozialversicherungen, die eingeführt worden sind. Also es gab sowieso viel weniger Kinder eigentlich, die so fremdplatziert worden sind. Man hat auch bemerkt, dass die Schule einen wichtigeren Stellenwert bekam gegenüber der Arbeit von früher. Und das ist so ein Prozess über mehrere Jahrzehnte hinweg, der da notwendig war, bis man eingesehen hat, dass das nicht mehr geht.
Marco Leuenberger, auch Ihr Vater war als Verdingkind aufgewachsen. Was bedeuten Ihnen diese Entschuldigungen von heute Nachmittag?
Es gibt viele Personen, die eigentlich keine Entschuldigung benötigen. Und mein Vater gehört auch dazu. Man muss dazu eben auch sagen, dass er von seinen Eltern weggegeben worden ist und in eine Familie gekommen ist, wo er anständig behandelt worden ist. Er hat also keine solche Übergriffen erlebt, von denen wir immer wieder hören. Natürlich hat er arbeiten müssen, hat aber auch das Glück gehabt, dass er den Kontakt zur eigenen Familie aufrechterhalten konnte und so nach Ende der Verdingung nicht ganz alleine irgendwo auf der Straße gestanden hat.
Besten Dank, Marco Leuenberger. Er ist Historiker und hat sich jahrelang mit den Schicksalen von Verdingkindern auseinandergesetzt. Vorbestrafte und psychisch kranke Menschen sollen sich im Internet und auf Waffenmessen nicht mehr ohne weitere Abklärungen durch die Behörden ein Gewehr oder einen Revolver kaufen können. Das klingt selbstverständlich, ist in den USA aber der Kompromiss nach einem langen und zähen Ringen zwischen einem demokratischen und einem republikanischen Senator. Kurz vor unserer Sendung hat der Senat nun beschlossen, ein neues Waffengesetz zu beraten. Beat Soltermann in Washington, ist das in diesem endlosen Hin und Her um schärfere Regeln für Waffenkäufe so etwas wie ein Durchbruch?
Durchbruch ja, aber Durchbruch lediglich in dem Sinne, dass nun überhaupt über ein neues Waffengesetz im Senat diskutiert werden wird. Gewisse Beobachter sagen, schon das sei eigentlich ein Wunder in Washington.
Ein Wunder in Washington. Welche Rolle hat dabei der ausgehandelte Kompromiss bei den Hintergrundchecks bei Waffenverkäufen übers Internet oder bei Waffenmessen gespielt?
Ja, dieser Kompromiss hat 16 Republikanern geholfen, wenigstens für ein Eintreten auf die Debatte zu stimmen. Die harte Arbeit, die beginnt aber erst jetzt. Der Kompromiss ist nicht schon das Gesetz selber, sondern eben halt höchstens ein Teil eines Gesetzes. Und bis ein solches Gesetz verabschiedet ist, kann es einige Wochen dauern. Viele Beobachter zweifeln, dass das Gesetz am Ende viel weiter geht als ein solcher Minimalkompromiss, der zu einer besseren Überprüfung der Waffenkäufe führen soll.
Das heißt, von den viel weitergehenden größeren Forderungen von Präsident Obama dürfte möglicherweise nur wenig übrig bleiben.
Das ist genau so. Es hat ja da sehr große Ankündigungen gegeben, Verbot gewisser Waffen, auch Einschränkungen bei großzahligen Magazinen. Der Senatsmehrheitsführer Harry Reid hat vorher zwar angekündigt, dass man auch über solche Verbote abstimmen werde, doch die Erfolgsaussichten solcher Abstimmungen, die sind sehr gering. Obama hat in den letzten Tagen sehr, sehr viel Lobbying betrieben, Reden gehalten, seine Frau eingespannt, Joe Biden hat Auftritte gehabt, er hat sogar Eltern von Newtown-Opfern mit der Air Force One nach Washington geflogen, nur damit es jetzt überhaupt zu dieser Debatte kommt. Ein enormer Kraftakt, das sieht man schon da. Und Obamas Leute sagen, jeder kleine Schritt sei ein Erfolg. Aussagen, mit denen ganz offensichtlich die Erwartungen gesenkt werden sollen.
Auch weil das Gesetz ja nach dem Senat noch durch das Abgeordnetenhaus müsste.
Ja, und die Abgeordneten im Repräsentantenhaus, die schweigen derzeit auffällig. Ganz offensichtlich schaut man dort jetzt mal, welches Gesetz der Senat beschließt. Eben wie gesagt, es kann einige Wochen dauern. Kommt es zu einer Lösung, die im Senat mit klarer Mehrheit angenommen wird, müssen sich wohl auch die Abgeordneten im Repräsentantenhaus bewegen. Falls nicht, könnte dort selbst ein Minimalkompromiss Schiffbruch erleiden.
Und wie steht eigentlich die amerikanische Bevölkerung zu einem strengeren Waffenrecht?
Fast 90% der Leute sind für bessere Background-Checks. Bei Waffenverboten und anderen Regeln ist die Unterstützung weniger stark. Aber allgemein kann man sagen, die US-Bevölkerung ist bei der Waffenregulierung einiges progressiver als bis jetzt wenigstens das Parlament hier in Washington.
Herzlichen Dank in die USA, Beat Soltermann. Der Nordatlantik ist groß und dementsprechend weit das Gebiet der NATO. Doch Ostasien gehört definitiv nicht dazu. Trotzdem suchen immer mehr Länder dort die Nähe zur mächtigsten Militärallianz der Welt. Gelegenheit dazu bietet ihnen dieser Tage die Tour von NATO-Generalsekretär Rasmussen in der Region. Bloß, die NATO wäre im Moment mit neuen Mitgliedern aus fernen Weltgegenden überfordert. Fredrik Steiger.
Kaum gelandet und noch im Blitzlicht gewitterte Fotografen, machte Anders Fogh Rasmussen klar, die NATO stehe solidarisch zu Südkorea. Nordkorea müsse endlich aufhören mit seinen Dauerprovokationen. In Südkorea und in ein paar Tagen in Japan wird Rasmussens Besuch als wichtige Geste in schweren Tagen gewertet. Nordkoreas Kriegsrhetorik ist jedoch nicht der Hauptanlass für die Visite. Sie war nämlich von langer Hand geplant. Es geht dabei um Grundsätzliches. Etliche Länder in Ostasien, in Südostasien und Australien suchen eine Annäherung an die NATO, bis hin zur Mitgliedschaft. Nicht nur wegen des irrlichternden Regimes in Nordkorea, sondern mindestens ebenso sehr wegen des immer forscheren Auftretens von China. NATO-Vizegeneralsekretär Alexander Birschbaum sprach neulich stolz von der Anziehungskraft der Allianz in den arabischen Golfstaaten oder im asiatisch-pazifischen Raum.
It is now extended even farther to the Middle East, to the Gulf and to partners in the Asia-Pacific region as well.
Trotz mancher Schwächen gilt die NATO auch außerhalb Europas als Erfolgsmodell. Sie brachte einem ganzen Kontinent Stabilität. Der Wunsch wächst, die NATO zu kopieren oder sich ihr gleich anzuschließen. Länder wie Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland sammelten im Afghanistan Einsatzerfahrungen in der Zusammenarbeit mit der NATO, offenbar mehrheitlich gute. In der NATO selber ist eine Erweiterung über das transatlantische Kerngebiet höchst umstritten. Die USA befürworten tendenziell eine globale NATO. Manche Amerikaner möglicherweise auch, weil sie hoffen, eine Expansion lenke von den inneren Schwierigkeiten ab. Die meisten europäischen Regierungen sind jedoch skeptisch. Der französische Sicherheitspolitiker Pierre Lelouch etwa warnt:
La crédibilité de l'alliance est en cause et en même temps nous avons cette discussion surréaliste sur l'élargissement de l'alliance à l'Australie.
Die NATO sei nicht einmal ihren gegenwärtigen Herausforderungen gewachsen, etwa in Afghanistan. Dennoch werde eine surreale Diskussion über eine Erweiterung bis nach Ostasien und Australien geführt. Tatsache ist, zurzeit sind die europäischen Bündnispartner kaum bereit, genügend zu den bisherigen NATO-Verpflichtungen beizutragen. Und schon bei Einsätzen vor Europas Haustür, etwa in Libyen, gerät die Allianz rasch an ihre Grenzen. Klar ist auch, neue Mitglieder bedeutete weitaus mehr Verantwortung und neue Aufgaben. Denn auch Südkorea, Japan oder wer immer in Anspruch auf die volle Sicherheitsgarantie der NATO. So willkommen also Rasmussens Besuch in Ostasien ist, so misstrauisch wird er in europäischen Hauptstädten beobachtet.
Redig Steiger. Es ist 18.26 Uhr, Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF und hier geht es weiter mit Rifkins Schöner neuer Welt, Neuenburgs Misslicher Lage und François Hollands Camille. Der Soziologe und Ökonom Jeremy Rifkin gehört zu den einflussreichsten Intellektuellen der USA. Sein großes Thema sind die Auswirkungen des technischen Wandels auf Wirtschaft und Gesellschaft. Er sieht darin nicht nur Gefahren, sondern auch die Rettung, die dritte industrielle Revolution. Peter Vögele hat Rifkin getroffen und ihn gefragt, warum sprechen Sie vom Ende der Globalisierung, wenn jedermann global vernetzt sein kann und wir eine der größten globalen Krisen erleben?
I think it's the end of a particular type of globalization.
Ich rede vom Ende eines Typus von Globalisierung. Die sogenannte zweite industrielle Revolution und ihre Technologien, die auf Öl beruhen, sind an ihre Grenzen gestoßen. Der Schock war im Juli 2008, als der Erdölpreis auf $147 pro Barrel stieg. Danach explodierten alle Preise, denn unsere Wirtschaft basiert auf Öl und Kohle. Der Zusammenbruch des Finanzsystems war bloß das Nachbeben dieses Energieschocks. Wir sind im Endspiel. Die Ölförderung geht seit 2006 zurück und auch die Förderung von Erdgas, das sogenannte Fracking, ist nur deshalb produktiv, weil das Öl immer teurer wird.
What we're seeing now is an endgame.
Sie reden von Endspiel und Untergang und trotzdem haben Sie Hoffnung.
I have some guarded hope. Let me say the other, my other sober, the other sober reality we have to face here is that.
Ich bin vorsichtig hoffnungsvoll. Zuerst aber noch eine weitere dunkle Realität. Der Klimawandel ändert unseren Planeten komplett. Kältere Winter, heißere Sommer, Erderwärmung, mehr Tsunamis. Wir stehen zum sechsten Mal vor der Auslöschung des Lebens auf unserem Planeten und bislang dauerte es jedes Mal 10 Millionen Jahre, bis sich das Leben regenerierte. Unsere Welt könnte am Ende dieses Jahrhunderts am Ende sein und alle Eltern und Großeltern, die dieses Interview hören, fragen sich nach der Zukunft ihrer Enkel.
So for parents and grandparents listening to this interview, what are the prospects for your grandchildren at the last part of this century?
Genau, wenn dieses Horrorszenario eintrifft, wird es keine Enkel mehr geben. Was ist also die Lösung?
When we look back at history, the great economic revolutions occur when energy regimes emerge. They make possible more complex civilizations. Then they require new communication revolutions agile enough to manage the complexities of the new energy regimes. The reason I'm guardedly hopeful is we right now are on the cusp of a third industrial revolution.
Immer wenn neue Energie- und neue Kommunikationsformen erfunden wurden, hat die Menschheit einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Wir stehen an der Schwelle einer dritten industriellen Revolution. Wir hatten in den letzten 20 Jahren eine gewaltige Kommunikationsrevolution durch das Internet. Kommunikation läuft nicht mehr von oben nach unten, sondern alle sind vernetzt. Das World Wide Web begann 1990. Heute, 23 Jahre später, kommuniziert ein Drittel der Menschheit mit billigen Handys und Computern, mit fast keinen zusätzlichen Kosten.
The World Wide Web went online in 1990. Today, and no one would have imagined this, 22 years later, one-third of the human race is communicating with each other with cheap cell phones and computers at near zero marginal cost.
Und die Energie?
All the energy we need is literally in our backyard. The sun shines all over the world every day. 45 minutes of sunlight powers the world for a year.
Alle Energie, die wir brauchen, ist in unseren Vorgärten. Die Sonne ist überall. 45 Minuten Sonne gibt der Welt für ein Jahr Energie.
Wie bitte?
Oh my God, the sun is the power source. All the energy on this planet, even our embedded rock, it all came from the sun. The sun is the power source.
Die Sonne ist die Energiequelle. Alle Energie auf dieser Erde kommt von der Sonne. Auch das, was im Gestein ist. Öl, Kohle ist umgewandelte Sonnenenergie. Und das Ziel muss nun sein, alle Gebäude dieser Welt in ein kleines Kraftwerk umzubauen. Sonnenenergie wird auf dem Dach mit Solarpanels gesammelt, Wind neben den Häusern, Erdwärme unter den Häusern. Der Küchenabfall wird zu Bioenergie. Deutschland hat bereits mehrere Millionen Gebäude mit Solarpanels ausgerüstet. In wenigen Jahrzehnten werden es weltweit hunderte Millionen Gebäude sein, weil die neuen Technologien immer billiger werden. Wasserstoff werden wir zur Energiespeicherung nutzen und das Internet wird das neue Verteilnetz für Energie. Durch das Internet wird die Energie in Zukunft von Irland nach Russland transferiert, wie jetzt die Daten.
So you can send your green electricity across an energy internet from Ireland all the way to the border of Russia. Just like you create information, store it in digital, share it online.
Aber was ist mit dem größten Teil der Welt, den Armen? Sie haben nämlich kein Geld für neue smarte Technologien.
We were shocked by cell phone acceptance. We didn't see it coming. In sub-Saharan Africa, where there wasn't even electricity, millions of people get the phones and then they're willing to travel a week to get their phones powered up.
Wir waren alle geschockt über die rasche Verbreitung von Handys. In Regionen von Afrika, wo es nicht einmal Energie gibt, haben Millionen von Menschen inzwischen ein Handy. Und sie sind bereit, eine Woche zu Fuß zu gehen, um dieses Handy irgendwo aufzuladen. Der Vorteil der Entwicklungsländer, so paradox das klingt, ist, sie haben keine Infrastruktur. 20% der Menschheit haben keine Elektrizität und weitere 20% kaum Zugang. Also beginnen diese Regionen eine komplett neue Technologie aufzubauen. Start-up-Unternehmen gehen aufs Land, setzen ein Solarpanel auf eine Hütte, sie leasen den Menschen ein billiges Handy. Das ist der Beginn eines Mikronetzes.
They're going out in the villages and they put a solar collector on one hut and they give you a cell phone, you lease it. And then you pay it off in a couple of years, it's cheaper than kerosene, and then you connect microgrids up.
Gut, dann haben die Menschen zwar ein Handy, aber vielleicht noch immer zu wenig zu essen.
The key is electricity. People cannot get out of poverty without electricity.
Der entscheidende Punkt ist die Elektrizität. Ohne sie ist Armut nicht zu überwinden. Das Problem ist, die Menschen in armen Ländern können sich traditionelle Energiequellen, Atomenergie oder fossile Energiequellen, nicht leisten. Aber sie haben einen Überfluss anderer Energiequellen, zum Beispiel Sonne. Und sobald neue Technologien billiger werden, können arme Länder sehr schnell in die Moderne eintreten. Und das ist nicht akademisch. Es gibt Länder in Afrika und Gegenden in Indien, die in den letzten 24 Monaten solche neuen Energiequellen und Netze aufgebaut haben, die billiger sind als Öl und Benzin und erst noch umweltfreundlich.
Jeremy Rifkin. Peter Vögeli hat den Ökonomen und Soziologen bei einem Vortrag der Schweizerischen Stiftung für Auslandsforschung in Zürich getroffen. Neuenburg ist in vieler Hinsicht das Schlusslicht der Schweiz. Zwei Beispiele. Neuenburg hat, gemessen an der Kantonsbevölkerung, die meisten Arbeitslosen und es hat die meisten Sozialhilfebezüger. Mit ein Grund für die Misere ist die Neuenburger Politik. Sie ist von Intrigen geprägt und hat in den letzten Jahren wenig zustande gebracht. Am Sonntag wird gewählt im Kanton Neuenburg. Vor den Wahlen hat Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn mit zwei Journalisten eine Bestandesaufnahme des Kantons gemacht.
Trotz all der schlechten Zahlen, trotz all der Polizskandale, es gibt sie, die politischen Erfolge in Neuenburg.
Création d'emploi. Près de 2000 par exemple depuis 2009, ce qui est quand même assez remarquable.
Es wurden 2000 Stellen geschaffen, sagt Roger Guignard vom Westschweizer Radio.
Le dossier fiscal, on a baissé le taux, mais on gagne plus d'argent, c'est remarquable.
Die Steuern wurden gesenkt für Unternehmen und Privatpersonen, ohne dass dies ein großes Loch in die Kantonskasse riss, ergänzt Serge Schubin von der Zeitung Le Temps. Neuenburg hat außerdem seit 2010 eine ETH-Filiale, in der vor allem für die Mikroindustrie geforscht wird. Und, oh Wunder,
c'est vrai que les comptes cette année, par exemple, sont à nouveau dans le noir. Oh miracle!
Der Kanton schreibt 2012 schwarze Zahlen. Doch die Ironie von Roger Guignard lässt es erahnen. Eine Erfolgsgeschichte ist das nicht. Keineswegs, denn trotz den tiefen Steuern wandern jährlich 500 Personen in die Nachbarkantone ab. Und trotz der zusätzlichen 2000 Stellen hat Neuenburg immer noch die höchste Arbeitslosenquote der Schweiz. Das, obwohl die Industrie im Kanton eigentlich boomt. Die Uhrenindustrie im oberen Kantonsteil.
La bande du haut, le tissu industriel, il est particulièrement fort dans ce canton. Et puis en même temps, on a un taux de chômage élevé. Et là, il y a un paradoxe neuchâtelois qui est fort, quoi.
Ein Neuenburger Paradoxum, sagt Roger Guignard vom Westschweizer Radio. In La Chaux-de-Fonds und Le Locle gibt es zwar Stellen, doch die potenziellen Arbeitskräfte leben im unteren Kantonsteil am See. Das Oben und das Unten, ein Kernproblem in Neuenburg, stimmt Serge Schüber vom Le Temps zu. Die Gelder befinden sich oben, die politischen Entscheide aber, wohin diese Gelder fließen, werden unten getroffen. Das blockiere den politischen Prozess, meint Serge Schüber. Bestes Beispiel dafür die Spitalreform, welche zwei ebenbürtige Kliniken oben und unten vorsehen würde. Die von unten sagen, ein zweites Spital in La Chaux-de-Fonds sei zu teuer, die Chaux-de-Fonds wollen für nur ein Spital in der Kantonshauptstadt kein Geld geben. Es klafft aber auch ein anderer Graben in der Neuenburger Politik.
Neuchâtel vit mal maintenant son opposition entre des majorités, qui sont pas les mêmes au Parlement et au gouvernement.
Neuenburg leide unter einer mehrheitlich rechten Regierung und einem linken Parlament, erklärt Serge Schüber. Das mache das Regieren schwerfällig. Doch das grundlegende Problem der Neuenburger Politik der letzten vier Jahre war das Personal, meint Roger Guignard.
C'est ça d'abord été un problème de personnalité hein, au gouvernement, je crois qu'il faut le dire.
Die Regierungsräte dieser Legislatur seien schlicht unfähig gewesen, zusammenzuarbeiten. Dabei hätten einige in ihren Departementen gar nicht einmal so schlecht gearbeitet, stimmt Serge Schubert zu.
Comme chef de département, les conseillers n'ont pas été si mauvais que ça. Certains ont fait du très bon travail à l'intérieur de leur département. Le problème majeur, c'est que c'est des gens qui sont incapables, qui l'ont été incapables de travailler ensemble.
Diese Regierung von 5 Einzelkämpfern habe jede Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung verloren. Und genau das gilt es bei diesen Wahlen wiederherzustellen. Es müsse ein neues Kapitel aufgeschlagen werden, meint Roger Guignard.
Tourner la page, ça veut dire trouver aussi une autre façon d'être ensemble, d'après moi.
Serge Schubin geht weiter. Diese Wahlen müssen in Neuenburg gar ein neues Buch aufschlagen. Nichts von der alten Legislatur soll in die nächste gerettet werden.
Il faut même refermer le livre et partir sur quelque chose. Moi, je pense que le y a pas grand chose de bon à conserver, au contraire.
Ein neues Buch wurde aber auch schon vor vier Jahren aufgeschlagen. 2009 wurden 4 von 5 Regierungsräte neu gewählt. Ein ähnliches Szenario ist auch dieses Jahr wahrscheinlich, denn von den 3 bisherigen Kandidaten, die sich zur Wiederwahl stellen, hat nur einer die gesamte Legislatur mitregiert. Damit sich die Geschichte in Neuenburg aber nicht wiederholt, müssen die 5 Neuen, ob sie es nun wollen oder nicht, zusammenarbeiten können.
Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn. François Hollande, der französische Präsident, war bis vor kurzem stolzer Besitzer eines Kamels. Er hat es Anfang Februar in Mali geschenkt bekommen, als Dank für die Befreiung von Timbuktu. Nun passt so ein Kamel irgendwie schlecht in die sorgsam manikürierten Gärten des Élysées. Und so ließ Hollande das Tier in der Obhut einer malischen Familie. Doch die hat offensichtlich etwas falsch verstanden. Von der ARD, Alexander Göbel.
Ja, ja, Anfang Februar, da war die Welt noch in Ordnung. Frankreichs Präsident François Hollande ließ sich in Malis Wüstenstadt Timbuktu als Retter feiern und ein süßes, junges Kamel wurde über Nacht zu Malis berühmtestem Höckertier. Er werde das Kamel so oft wie möglich als Transportmittel einsetzen, sagte Hollande mit Blick auf die verstopften Straßen in Paris und war sichtlich gerührt. Doch nur etwas mehr als 2 Monate später ist alles anders. Frankreichs Präsident ist erschüttert. Nicht nur darüber, dass die französische Wirtschaft lahmt, seine Umfragewerte schlecht sind und sein ehemaliger Minister Cahuzac der Steuerhinterziehung überführt ist. Nein, während einer Kabinettssitzung musste er von seinem Verteidigungsminister persönlich erfahren, man hat sich an seinem Staatsgeschenk vergriffen. Hollande hatte das Kamelbaby eben leider nicht mitgenommen nach Paris, sondern ist bei einer Familie in Timbuktu untergebracht. Die wurde aber offenbar nicht ausreichend über Sinn und Zweck des Ganzen informiert und auch nicht darüber, dass es sich da um eine diplomatisch delikate Leihgabe handelt. Außerdem wird die Familie sich gedacht haben, das Kamel muss fressen, es verursacht Kosten und eigentlich ist es doch eine Delikatesse. Und dann, ja, fand das kurze Leben des Kamels ein jähes Ende. Es wurde geschlachtet und zu einer Tagine verarbeitet, zu einem arabischen Ragout. Dabei hätte Hollande ahnen können, dass das Kamel bei seinen Leiheltern in Timbuktu nicht lange überleben würde. Zu lange ist diese Stadt von Islamisten belagert gewesen. Die Menschen haben kaum etwas zu essen. Die Lage ist dramatisch. Erst kommt eben das Fressen, dann die Moral. Der malischen Regierung ist das Ganze natürlich hochpeinlich. Die Kameldiplomatie hat nicht funktioniert. Irgendwie symptomatisch für Mali. Jetzt ist aus Regierungskreisen zu hören, dass Hollande ein neues Kamel bekommt. Es soll größer sein, schöner als das erste und es soll direkt nach Frankreich geschickt und vor hungrigen Maliern geschützt werden. Nicht im Élysée-Palast, sondern in einem Zoo. Vielleicht wird es ja Knut heißen oder François.
Alexander Göbel von der AD. Das war das Echo der Zeit, verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Georg Auftermauer, am Mikrofon Roman Fillinger. Das Echo der Zeit gibt es noch einmal um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikwelle oder rund um die Uhr auf srf.ch/Echo der Zeit.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.